Jenseits vom Wahnsinn. Podcast vom 5. August 2006. Der rechtliche Teil. Wer anderen den Content klaut, man in Saudi-Arabien die Hand abhaut. Liebe Hörerinnen und Hörer, die vergangene Woche stand ganz im Zeichen des Abschieds. Bevor Sie sich aber jetzt zu früh freuen, dieser Podcast wird selbstverständlich bis zum bitteren Ende weiter jeden Samstag produziert. Und bevor jemand fragt, nein, wir bezahlen Ihnen kein Schmerzensgeld, wenn Sie sich unsere Sendung freiwillig anhören. Auf der anderen Seite haben diejenigen, die in Guantanamo dazu gezwungen werden, sich den Podcast anzuhören, keinerlei Rechte, die sie geltend machen könnten. Jedenfalls hat uns das die Gefängnisleitung bei den Vertragsverhandlungen versichert. Unser erstes Thema liegt ganz in der Nähe, wobei es eigentlich noch nicht liegt, sondern angeblich noch bei guter Gesundheit ist. Fidel Castro, die letzte kommunistische Geige, gab vor ein paar Tagen sein Abschiedskonzert. In den letzten Jahrzehnten hat der Maximo Leader viele amerikanische Präsidenten kommen und gehen sehen. Manche seiner Gegner haben schon vermutet, dass er einen Pakt mit dem Teufel geschlossen hat oder einfach vom Tod vergessen wurde. Tatsache ist jedoch, dass der Tod als großer Gleichmacher eine gewisse Sympathie für den letzten noch lebenden Kommunisten hat, zumindest bisher. Denn es sieht ganz danach aus, als ob der Kommandante seinen Nachlass ordnen würde, damit Kuba nach seinem Ableben nicht das gleiche Schicksal erleidet. Wie in Königshäusern und Diktatorenfamilien üblich, wird die Verantwortung für die Regierungsgeschäfte in solchen Fällen einem sehr nahen Verwandten anvertraut. Meistens jemanden, über den man kompromittierendes Material gesammelt hat, was man im Bedarfsfall dann einsetzen kann, wenn die Sache außer Kontrolle gerät. Der nicht mehr ganz so fidele Fidel jedenfalls hat seinen 5 Jahre jüngeren loyalen Bruder zu seinem Nachlassverwalter bestimmt. Es wird aber in Havanna betont, dass Raúl nur vorübergehend die Regierungsgeschäfte übernimmt. Die Kuba-Krise scheint daher kurz vor dem Geburtstag des älteren Castros beigelegt worden zu sein. Eine ganz andere Form der Midlife-Crisis gibt es zurzeit bei MTV. Der Sender, der sein Konzept schon lange verloren hat, stellt fest, dass er auch zunehmend Zuschauer verliert. Trotzdem ist MTV, der ehemalige Musiksender und einer der Hauptverantwortlichen für die Konzentrationsstörungen, die dazu führen, dass alle Dinge, die länger als ein Videoclip dauern, sehr schnell wieder vergessen werden, unser Geburtstagskind der Woche. Am Donnerstag machte sich der Sender selbst eine Freude und trennte sich von seiner Moderatorin Sarah Kuttner. Moment, Kuttner, wer war das noch gleich? War das nicht das Covergirl vom Playboy? Eine Recherche bei einschlägig bekannten Online-Lexika brachte etwas Licht ins Dunkle. Ihre Show soll sowas wie eine Late-Night für Pubertierende gewesen sein. Glaubt man den Gerüchten, wurde Kuttner vor die Tür gesetzt, weil die Quote nicht mehr gestimmt hat. Wahrscheinlicher ist jedoch, dass es mit ihrem Alter zusammenhängt. Sie ist ja nicht mehr die Jüngste und passt daher nicht in das Profil eines Senders, der sich an ein Zahnspange tragendes Publikum wendet, das nicht zwischen Einzelbestellung und Abo im Zusammenhang mit Klingeltönen unterscheiden kann. Kuttner jedenfalls geht erstmal auf Lesereise mit einem Buch. Nicht dem Telefonbuch, denn das hätte mehr Informationsgehalt, sondern mit ihrem eigenen Heftchen. Der Titel hat irgendwas mit Oblaten und Eis zu tun. Vermutlich beschäftigt sich Sarah darin mit der Frage, ob die Oblaten beim Abendmahl auch für Vegetarier, Kuttner würde in diesem Zusammenhang von Fleischnazis sprechen, geeignet sind und ob es die Liturgie zulässt, den Wein im Sommer mit Eiswürfeln zu kühlen. Ebenfalls biblisch geht es bei unserem nächsten Thema zu. Angeregt durch das derzeitige Pogromprogramm von Israel versus Libanon featuring Hezbollah, glauben viele US-Amerikaner, dass der Zeitpunkt des jüngsten Gerichts gekommen sei. Quasi Apokalypse Now. In fundamentalistischen Kreisen wird bereits geknobelt, wer als letzter das Licht ausmacht. Angeblich sei die Schlacht im Heiligen Land der Vorbote für die beginnende Endzeit. Wir hier im Studio waren uns nicht sicher, ob sich der Konflikt im Nahen Osten tatsächlich so interpretieren lässt und haben daher an höchster Stelle nachgefragt. Hallo, Mr. Gott, ist der Krieg im Libanon tatsächlich ein Zeichen?
Ja.
Das jüngste Gericht steht also bevor.
Nein.
Wie nein? Du hast doch gesagt, dass der Krieg ein Zeichen der Apokalypse sei.
Nein, habe ich nicht. Ich habe nur auf die Frage, ob der Krieg ein Zeichen sei, ja gesagt.
Was ist er denn sonst für ein Zeichen?
Er ist ein Zeichen für die anhaltende Unvernunft der Menschen und ihre Unfähigkeit, Konflikte friedlich zu lösen.
Und die Amerikaner?
Was denn noch? Was soll mit denen sein?
Die behaupten, der Krieg kündigt die Wiederkehr von Jesus Christus an.
Das kündigt nur was anderes an.
Was denn?
Dass es mit der geistigen Gesundheit der Amerikaner bergab geht.
Wie meinst du das?
Das reicht jetzt an Fragen. Ich habe gerade einen Royal Flush und möchte endlich weiterspielen.
Wie es aussieht, brauchen wir uns also vorerst keine Sorgen zu machen. Damit sinken allerdings auch wieder die Chancen, beim nächsten Einkauf noch einen Sonderrabatt rausschlagen zu können. Auf diese Weise um Sparmöglichkeiten gebracht, schaut sich der Steuerzahler verständlicherweise nach anderen Möglichkeiten um. Sehr zum Ärger für Staat und Wirtschaft kaufen immer mehr Deutsche Benzin und Diesel im Ausland. Besonders in grenznahen Regionen wird oft mal eben rübergemacht und billiger als daheim getankt. Die hierzulande immer weiter steigenden Preise und mögliche Ersparnisse von bis zu 30 Cent pro Liter locken aber auch zunehmend bundesweit Autofahrer ins Ausland. Ein regelrechter Tankterrorismus ist dabei, sich zu entwickeln. Terrorismus deshalb, weil die vollbetankten PKWs zusätzlich im Koffer- und Innenraum vollgestopft sind mit Benzinkanistern. Das gefährdet nicht nur die Steuereinnahmen, sondern auch die Sicherheit auf deutschen Autobahnen. In Frankfurt an der Oder wurden schon die ersten Benzinbomber gesichtet. Auch erste Opfer sind zu beklagen. Einige sich in Grenznähe befindenden deutschen Tankstellen mussten aufgrund ausbleibender Kunden schließen. Politiker und besorgte Bürger fragen sich, wie dem Wahnsinn Einhalt geboten werden kann. Im Bundesrat gibt es bereits einen Gesetzesentwurf, nach dem künftig das Tanken vollständig verboten sein soll. Zwar bezieht sich dieser nur auf Fahranfänger und nicht auf Kraftstoff, sondern Alkohol, aber immerhin. Sicherer werden die Straßen dadurch auf jeden Fall. Nun, das ist allerdings nur die halbe Wahrheit. Eine Untersuchung der Verkehrsunfallstatistiken brachte Erschreckendes ans Licht. Der größte Teil der Verkehrsunfälle wird von Menschen ohne Alkohol im Blut verursacht. Nüchtern betrachtet sind alkoholisierte Autofahrer die sichersten Verkehrsteilnehmer. Wir hier im Studio fragen uns daher, wann endlich das Fahrverbot für Abstinenzler kommt. Bevor uns das aber völlig vom rechten Weg abbringt, wechseln wir die Straßenseite und das Thema. In den Vereinigten Staaten gibt es ein anderes Modell, um die Straßen in den Städten wieder sicherer zu machen. Ausgangssperren für Jugendliche. Wer unter 16 ist, darf nach 22 Uhr nicht mehr aus dem Haus. Selbst wenn er sein Abendessen aufgegessen hat. Bei Verstößen gegen diese Form von Hausarrest droht den Eltern eine Strafe von $500. Im Wiederholungsfall gibt es zudem für den Nachwuchs Sozialstunden. Während unter Kritikern wieder das übliche Gemaule losgeht, Bürgerrechte zitiert werden und von Spaßverderben gesprochen wird, sehen die Befürworter in mehrfacher Hinsicht den Nutzen der Ausgangssperre. In den Modellregionen ist nicht nur die Jugendkriminalität zurückgegangen, sondern es wurden nachts auch deutlich weniger Kinder und Jugendliche von besoffenen Autofahrern überfahren. Fernsehsender freuen sich zudem über gestiegene Einschaltquoten und höhere Werbeeinnahmen. Einnahmen und Werbung geht es auch im Sportteil unserer heutigen Sendung. Der Tour de France-Sieger ist mittels B-Probe eindeutig des Dopings überführt worden. Der bevorstehende Titelverlust dürfte für den Sport keine gute Werbung sein. Also ungefähr so ähnlich wie ein fotografierter Badeurlaub für einen anderen Radler aus Leidenschaft keine gute Werbung gewesen ist. Dieser verlor nach der Aktion seinen Ministerposten. Seine Genossen haben sich damals gefragt, was er wohl eingenommen hat, um auf so eine dumme Idee zu verfallen. Jedenfalls hat Rudolf Scharping aus seinen Fehlern gelernt und spricht sich mittlerweile gegen das Doping aus. Im Radsport natürlich. Unbekannt ist, ob Jan Ulrich ihm deshalb die Freundschaft gekündigt hat. Von dem gibt es auch Neues zu berichten. Im letzten Jahr soll er 35.000 Euro allein für Dopingmittel bezahlt haben. Dem einfachen Bürger wird jetzt endlich klar, warum Sportler so viel verdienen müssen. Der Stoff ist einfach so teuer. Wie man bei Profifahrern sieht, reicht das verbleibende Einkommen mal gerade für ein dünnes Hemdchen und eine kurze Hose. Wesentlich gesünder als Doping soll Barfußlaufen sein. Immer mehr Orthopäden sprechen von den Gefahren für Körper und Geist, die von klassischem Schuhwerk ausgeht. Barfußlaufen verhindert Deformierungen und steigert durch eine natürliche Massage der Fußreflexzonen das Wohlbefinden. Der von uns durchgeführte Praxistest endete allerdings wenig überzeugend. Daher entfällt auch unser heutiger Teil von Yusuf lernt Deutsch, da dieser immer noch wegen der vielen Glasscherben in seinen Fußsohlen im Krankenhaus liegt. Mittlerweile hat er sich aber zumindest beruhigt und redet wieder mit uns. Wir raten daher davon ab, das zu Hause nachzumachen und es auf keinen Fall mit Barfußlaufen zu versuchen. Sollte der Verzicht auf ordentliches Schuhwerk populär werden, fürchten wir zudem, dass die Agentur für Arbeit neues Sparpotenzial bei Hartz-IV-Empfängern entdeckt. Während im Alltag niemand ernsthaft auf den Gedanken kommen wird, barfuß zu laufen, dürften selbst unsere politischen Bürdenträger im Urlaub das eine oder andere Mal ohne Schuhwerk unterwegs sein. Aber wo stecken sie eigentlich? Wie weit sind sie geflohen, um dem Moloch Berlin und dem stickigen Bundestag zu entkommen? Ein paar von ihnen konnten wir ausfindig machen. Die Bundeskanzlerin weilt diese Tage in Südtirol. Wenn sie den Anschluss nicht verpasst, wird sie am 11. August aber wieder bereits in Bayreuth zu den Wagner-Festspielen sein. Ihr Innenminister Wolfgang Schäuble ist in der Heimat zurückgeblieben und verbringt seine freien Tage auf Sylt. Auf einen Strandspaziergang wird er aber wohl verzichten müssen. Beim Koalitionspartner geht es sportlich zu. Kurt Beck verbringt seinen Urlaub an der Mosel mit Radfahren. Nach oben buckeln, nach unten treten. Auf Seiten der Opposition gibt es wenig Überraschungen. So testet Volker Beck von den Grünen vor Ort die Ökoqualität vom griechischen Wein, während Guido Westerwelle in Aachen weilt, wo dort die Reiter-WM stattfindet. Kommentare zu dieser Sportart und sexuellen Vorlieben verkneifen wir uns an dieser Stelle. Mit diesem kleinen Überblick der Urlaubsziele sind wir dann auch schon wieder leider am Ende der Sendung angelangt. In der nächsten Woche hören wir uns wieder unter anderem mit Merkel auf der Suche nach den verlorenen Wählerstimmen. Zudem ein Exklusivinterview. Genießen Sie in der Zwischenzeit die Urlaubstage oder Ihre Arbeitslosigkeit. Sollte Ihnen langweilig werden, kramen Sie doch den alten Physikbaukasten raus und bauen Sie sich wie die FDP ein schickes Atomkraftwerk. Denn das ist gut fürs Klima. Das Wirtschaftsklima natürlich.